Yeah, let's go.
Okay.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena.
Hi Lena.
Hi Chrissy.
Na? Na? Wie ist es?
Gut. Ich freue mich auf den Podcast und auf unser Thema.
Ich auch.
Und weißt du, worum geht's?
Es geht um das Thema, ja, Cueing. Cueing im Kontext von Bewegungsunterricht, Yoga-Unterricht, Arbeit mit Menschen. Und dahinter verbirgt sich ja eigentlich, welche Worte wir nutzen, wenn wir Menschen anleiten oder auch welche Bilder, welche Bildsprache. Und das kennen wir auch aus anderen Situationen. Hinter den Worten, die wir nutzen, steckt ja oft auch eine Haltung. Also wollen wir da eigentlich heute nochmal hinschauen, dass wir uns miteinander überprüfen, und das ist auch die Einladung an alle da draußen, die uns zuhören und mit Menschen arbeiten. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben wahrscheinlich so unsere Sätze, die wir sagen, ne, die sich so einschleichen. Also ich kenne das sehr gut, die ich vielleicht auch irgendwie übernehme oder die ich mir irgendwann mal so oder die für mich irgendwie gut passen. Und dann macht man das vielleicht über Jahre und gleichzeitig kenne ich auch die Situation, wenn ich in einem Bewegungs- oder Yoga-Unterricht bin und jemand sagt was an, der Lehrer, die Lehrerin sagt was an und ich frage mich, hä, was ist damit eigentlich gemeint, und mach's irgendwie, aber hab's nicht ganz verstanden. Also da wollen wir heute auch so ein bisschen hingucken, welche Missverständnisse können eigentlich auch entstehen, weil Sprache ist ja immer eine Übersetzung letztlich, ne? Also ich kann immer nur das, was ich im Kopf habe, versuchen, in Sprache zu übersetzen, die möglichst gut zu anderen Personen dann Verständnis beiträgt. Aber es kann sein, das kennen wir auch aus allen möglichen anderen Situationen, dass die andere Person da was völlig anderes drunter versteht. Und deswegen dachten wir heute, wir nehmen euch mal mit in unsere Unterhaltung und Gedanken dazu, so ein paar Sätze, Cues, Anleitungen zu hinterfragen, zu gucken, was verbirgt sich eigentlich dahinter, auch an Bildern, an Haltung. Und ja.
Ja, genau. Im Prinzip geht es ja dann heute so ein bisschen darum, der Weg zum Ziel. Also ob ich jetzt, zu Fuß irgendwo hinlaufe, komme ich wo an, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Das Ziel ist immer das Gleiche, aber die Art und Weise, wie ich da hingekommen bin, ist halt unterschiedlich. Und das werden wir heute so ein bisschen auseinandernehmen, beleuchten und in den Kontext rücken.
Voll. Und ich glaube, da sagst du auch schon ein ganz wichtiges Stichwort, was das Ziel ist, ne? Also da können wir, glaube ich, auch direkt schon die Katze aus dem Sack lassen. Das Ziel ist natürlich nicht, eine bestimmte Form dann auszuüben, im Sinne von, wie sieht es nachher aus, sondern letztlich ist das Ziel ja, die Selbstorganisation des Körpers zu ermöglichen oder Wahrnehmung auch zu ermöglichen,
ja,
und eine stimmige Form, Position, Bewegung für sich zu finden.
Ja, ein Gefühl vielleicht auch in irgendeiner Weise, ja, Wahrnehmung, Gefühl, so, die stimmig ist. Und da würde ich auch ganz gerne irgendwie noch mal einmal kurz einwerfen, gerade wenn wir so aus der Instagram-Bubble gucken, gibt es viele Bilder von Positionen, von Übungen, es gibt viele Videos, und dadurch wird uns halt ganz oft ein Bild von etwas vermittelt, was sich im Körper erstmal durch das Bild vermeintlich irgendwie gut anfühlt oder auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn ich die Position oder die Übung dann ausführe, kann das sein, dass sie sich ganz anders anfühlt als in dem Moment, wo ich bei Instagram oder sonst wo, vielleicht auch YouTube, dieses Video oder diese Übung gesehen habe. Und da dann aber auch wirklich auf sich zu achten und sich selbst zu empowern und die Möglichkeit zu geben, in die Wahrnehmung zu kommen. Das ist auch einfach ganz, ganz wichtig.
Voll, dass wir eigentlich nicht für andere üben oder uns bewegen, sondern wirklich für uns, ne?
Ja, genau. Und
ja,
vor allem für uns.
Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen Typsache, ne? Ob wir das schon so verinnerlicht haben oder ob wir vielleicht eher dazu neigen, vielleicht dann auch sogar unbewusst der Person, die unterrichtet, gefallen zu wollen und dann vielleicht total eifrig versuchen, irgendwie einen Cue, also eine Ansage sozusagen umzusetzen. Und da ist eigentlich immer die Einladung, das wirklich zu überprüfen, ob das für mich jetzt gerade stimmig ist, weil es ist ja auch im Gruppenunterricht das Thema, wir können da ja gar nicht, wenn da 10, 12 unterschiedliche Menschen sind, auf alle gleichzeitig eingehen, ne? Und in einem Atemzug dann irgendwie 12 Cues geben, nee. Sondern es geht ja irgendwie dann darum, sich an der Gruppe zu orientieren und so einen Mittelweg zu finden. Und wenn ich dann, ich nehme mal so ein klassisches Beispiel, ne, irgendwie sage, zieh den Bauchnabel nach innen und oben, weil ich vielleicht bei manchen Menschen sehe, okay, da ist irgendwie so gar keine Aktivität im Chor. Also über Sinn und Unsinn dieses Clues werden wir später noch sprechen, genau, als kleiner Teaser. Aber ich möchte vielleicht, dass die 4, 5 Leute, die da so ganz ohne Spannung im Chor sind, ein bisschen mehr ja, Aktivität in ihre Körpermitte auch bringen und darüber Haltung erzeugen. Und es kann aber sein, dass die sich gar nicht angesprochen fühlen, sondern die Person, die ohnehin schon viel, viel Festigkeit und Spannung im Bauch hat, ne, sich dann denkt, oh, ich muss meinen Bauchnabel noch weiter nach innen oben ziehen. Okay, strenge ich mich noch mehr an. Und das ist dann vielleicht nicht mehr produktiv, sondern kontraproduktiv. Ne?
Ja, total. Vielleicht ist das eine gute Überleitung, um nochmal so auf die Prinzipien zu kommen, die wir für uns so auserkoren haben aus all den Ausbildungen und all den Erfahrungen und all dem, was wir so gemacht haben. Und dass wir im Prinzip so 4 Prinzipien für uns so festgelegt oder einfach mal aufgeschrieben haben, die wichtig sind im Anleiten, also das Cueing, Anleiten, von Unterricht, sei es jetzt Yoga, sei es jetzt in meinem Fall Sling, Bewegungsliebe, Krafttraining, was auch immer. Also in allem, wo letztendlich Gruppen, mehrere Menschen zu einer Gruppe zusammenkommen und angeleitet werden. Mhm. Willst du, soll ich starten?
Ja, genau, ich kann gerne starten. Genau, das erste Prinzip, was wir, glaube ich, beide auch aus unseren Yoga-Ausbildungen, Hatha Vinyasa Parampara und von Mark Whitwell sozusagen auch, ne? Inspiriert mitgenommen haben in alles andere, was wir dann auch im Leben machen und weitergeben, ist so das Prinzip, dass der Atem die Bewegung führt. Ne? Also, dass wir erstmal den Impuls von innen über die Atmung kommen lassen und dann eine körperliche Bewegung folgen und sich entwickeln darf, statt umgekehrt, also statt erst eine Bewegung durchzuführen und dann irgendwie dazu passend oder auch nicht passend zu atmen, weil der Atem eben ja so eine zentrale Funktion, Aufgabe erfüllt. Ne? Also aus dem Yoga kommt, steht es ja auch für unsere ganze Lebensenergie. Der Atem im Prinzip organisiert uns ja auch von innen, massiert unsere Organe, unsere Muskulatur. So von daher ist das so ein ganz wichtiges Grundprinzip, dass der Atem so den, ich will nicht sagen, den Ton angibt, aber letztlich auch ein guter Indikator dafür ist, mache ich gerade zu viel, kann ich noch nicht gut irgendwie die Atemräume sozusagen füllen oder überanstrenge ich mich oder bin ich gerade zu sehr in irgendwie einer Dehnung oder heb irgendwie eine zu starke Hantel hoch oder so.
Ich sage halt immer, dass der Atem deine Taktgeberin ist und die gibt halt so einen Rhythmus vor. Das ist letztendlich glaube ich, wirklich so das Wichtigste.
Voll. Und das ist ja auch nervensystemisch total entspannt, wenn natürlich. Wir uns einmal so auf unseren inneren Takt irgendwie einlassen können.
Ja, voll. Und daraus ergibt sich halt auch eigentlich so dieser zweite Cue Inside Out oder dieses zweite Prinzip, weil am Ende wirkt die Praxis, die wir machen oder die wir anleiten, ja immer von innen nach außen. Und es ist nicht die Form, die etwas bestimmt, sondern das Innen nach außen etwas wirkt und bestimmt.
Ja, genau. Also nicht irgendwie dem Insta-Bild hinterherstreben und das nachmachen, sondern nach innen zu spüren und gucken, wie möchte ich gerade diese Position ausfüllen oder wie entfaltet die sich bei mir sozusagen darüber, dass ich mich wahrnehme, dass ich mich organisiere. Ja. Und viel wichtiger als wie es aussieht, ist dann, wie es sich anfühlt. Ne?
Genau. Ja, und dann drittes Prinzip ist, dass wir gestackt bleiben. Stack bedeutet Brustkorb und Becken übereinander, also dass Zwerchfell und Beckenboden übereinander miteinander arbeiten können und sich daraus halt einfach eine sinnvolle Position vom Rumpf letztendlich ergibt, von Becken und Brustkorb und dann auch von Schultern, Kopf und unseren Extremitäten. Und ja, zu den Cues, die dazu gehören, kommen wir dann gleich noch.
Genau. So, und das letzte Prinzip ist eigentlich wieder so eine Haltungsfrage, ne? Also ja, mit einer inneren Neugierde daran zu gehen, sowohl als anleitende Person, nicht zu sagen, so macht das jetzt so und so oder schon ein Bild davon im Kopf zu haben, wie soll das jetzt, muss das eigentlich aussehen, sondern auch als anleitende Person da innerlich offen und neugierig zu sein, vor allem aber auch als ausführende Person, ja, neugierig auf die Wahrnehmung, die inneren Empfindungen zu sein und auch ja immer wieder neu zu spüren, ne? Wie geht's mir heute, was ist heute für mich die richtige Position? Wo brauche ich irgendwie mehr Halt, mehr Kontakt? Wo kann ich heute irgendwie reinpowern? So diese.
Und sich auch erlauben, dass das heute vielleicht anders sein kann als morgen. Und deswegen halt mit dieser inneren Neugierde ranzugehen und vielleicht auch mit einer kleinen Offenheit, das so anzunehmen, wie es halt dann jetzt heute ist. Und das kann sich mal total stimmig anfühlen und mal ist die gleiche Position vielleicht irgendwie anders, nicht für heute nicht passend. Und da mit dieser Neugierde so ein bisschen spielerisch hinblicken zu wollen und einfach ja weniger kontrollieren zu wollen, als mehr ermöglichen zu wollen.
Ja, voll. Und um den Bogen zum Thema Anleiten, Cueing irgendwie nochmal zu spannen, das ist natürlich was, womit wir mehr oder weniger Raum geben, unseren SchülerInnen über unsere Worte das zu tun. Also wenn wir, das eine ist natürlich, immer wieder reinzugeben, okay, spüre nicht rein, mach das, was für dich gut ist, was für dich stimmig ist und so weiter. Das ist total wichtig.
Ja.
Wenn wir aber gleichzeitig dann sagen, spüre nicht rein, mach das, was für dich richtig ist und dann dreh deinen Fuß in 45 Grad und schieb den Kleinzeh in den Boden und mach dies, das, jenes und so weiter, ne, dann ist das möglicherweise ein gewisser Widerspruch. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist, ne, irgendwie im Detail was anzusagen und so weiter. Kommen wir auch gleich noch drauf. Das hat auch durchaus Vorteile, aber ich möchte einfach gerade dafür aufmerksam machen, dass wir uns vielleicht darüber bewusst sein sollten, wie unsere Worte und die Ansagen Raum geben für diese Selbstorganisation und die Wahrnehmung der SchülerInnen.
Ja, genau. Und daraus ergibt sich im Prinzip, also der wichtigste Cue, und ich glaube, das haben wir jetzt auch eben schon einmal gesagt, dass im Prinzip das Wichtigste eigentlich ist, dass jede Person, ob sie jetzt anleitend ist oder auch als Schülerin oder als Schüler, wirklich schaut, hey, fühlt sich das gerade stimmig an? Ich habe hier gerade einen Hund bei mir, der ist ein bisschen wild, deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen irritiert. Der rödelt hier gerade rum. Pepe, geh mal ab. So ist gut. Genau. Und wenn man als vor allem als Schülerin oder als Schüler diesen Satz fühlt sich oder die Frage fühlt sich das für mich gerade stimmig an, wirklich verinnerlicht, dann ist das eigentlich der wichtigste begleitende Cue, den es gibt. So, ja. Weil weil damit erübrigt sich eigentlich jedes Mal die Frage, was passiert jetzt, wenn ich meinen Fuß um 45 Grad drehe und den kleinen Zeh in den Boden schieben? Wenn sich das nicht stimmig anfühlt, mache ich das nicht. Punkt.
Ja, total.
So. Und
total.
Dadurch kann ich dann quasi im Kleinsten eigentlich immer, also ich sag mal im Direktesten, mit mir in die Überprüfung gehen.
Und das finde ich auch eigentlich, wenn die Grundlage gelegt ist, ne? Wenn wir SchülerInnen haben, die das mitbringen oder wenn es uns gelingt, diesen Raum zu schaffen, dann finde ich es ideal, weil dann haben wir ja als anleitende Person die Möglichkeit, tatsächlich auch im Detail Dinge anzuleiten. Das sind ja Angebote, ne? Wie irgendwie, was weiß ich, schieb dieses und jenes da und da.
Genau.
Mach so ganz fein im Detail, weil ich persönlich finde, dass total bereichernd. Für mich hat sich im Laufe der Jahre darüber, über die unterschiedlichen Lehrer und Lehrerinnen, darüber so eine neue, sag ich mal, wie Körperlandschaft sozusagen entwickelt.
Dass
ich
Landkarte.
Genau, ja. Landkarte, genau. Ja. Dass ich irgendwie innerlich so viele Bereiche anders für mich erschließen und wahrnehmen konnte und ganz neue Erfahrungen machen konnte. Ne? Und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und das wäre ohne so sehr präzise Cues oder tolle Bilder oder so gar nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig ist es auch für mich nur möglich, das dann gut zu integrieren, wenn ich mit einer entspannten Haltung daran gehe und mir denke, ja, ich kann es mal ausprobieren, passt das für mich, ist das stimmig, ja, cool, dann bleibe ich da mal. Oder auch es innerlich zu verwerfen und mir zu denken, ja, komm, das mache ich jetzt mal hier anders heute.
Ja, und wenn man dann halt diese vier Prinzipien sich nochmal vor Augen führt. Wir haben den Atem, der die Bewegung führt. Wir versuchen, von innen nach außen zu arbeiten, vielleicht auch vom Groben zum Feinen. Wir haben den Stack und ich schaue halt einfach mit einer inneren Neugier auf mich drauf. Dann kann ich ja jeden Cue für mich in irgendeiner Weise variieren. Und das ist halt total, total gut.
Genau, so das vorausgeschickt, so als Grundlage, wollen wir euch einmal mitnehmen, so von Fuß bis Kopf sozusagen.
Yes, genau.
In, letztlich, wie wir Menschen darin unterstützen können, in der Selbstorganisation des Körpers, da ein stimmiges Empfinden zu haben, in Asanas, aber auch in anderen Bewegungsunterrichtsformen. Und wir würden mal so einzelne Cues quasi durchgehen und es ein bisschen beispielhaft machen.
Genau, im Prinzip so Standard-Cues, die im Yoga, im Pilates, wahrscheinlich auch in verschiedensten Rhythmus so Sportarten benutzt werden, die einfach gängig sind und ich sag mal zwischen Fitnessstudio und Studios im Allgemeinen einfach verbreitet sind. Und egal, ob du jetzt aus dem Yoga kommst, aus dem Pilates oder vielleicht auch in irgendeiner Weise Krafttraining oder im Fitnessstudio in Kurse gehst, wirst du diese Cues irgendwo schon mal gehört haben und kannst da wahrscheinlich was mit anfangen. Genau.
Genau. Starten bei den Füßen.
Ja, genau.
Lena, du bist auf jeden Fall unsere Fußexpertin. Willst du mal?
Ja, stimmt. Ich bin ja Fußexpertin, genau. Ach ja. Ja, Füße. Starten. Großes Thema Füße.
Gibt es irgendwas, was dich jetzt zurückblickend irgendwie aufregt oder wo du sagst, oh, da habe ich jahrelang irgendwas gemacht, was ich jetzt eigentlich weiß, das war für meine Füße nicht so gut?
Ja, also man muss halt mal so ein bisschen unterscheiden, welchen Fußtyp man so vor sich hat. Ich bin jetzt ein Mensch, der viel Spannung in den Füßen hat. Das bedeutet, da noch mehr Spannung reinzubringen, macht wenig Sinn. Aber das wird halt ganz oft unterrichtet, dass halt mehr Spannung in den Fuß gebracht wird. Statt Entspannung bei gleichzeitiger sensorischer Wahrnehmung. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass gerade die Sensorik für den Fuß einfach ganz, ganz wichtig ist. Und gerade so dieses, weiß nicht, aus dem Yoga kennt man das dann hier Padabandha, dass man Großzehballen, Kleinzehballen, Ferse irgendwie so zueinander zieht, um das Gewölbe zu aktivieren. Das ist auch alles sinnig. So, also ich will das jetzt überhaupt nicht als Schwachsinn darstellen. Also es gibt ein Fußgewölbe, das sollte auch ansteuerbar sein. Und wenn wir aber jetzt von den Extremen ausgehen, jemand, der vielleicht gar kein Fußgewölbe mehr hat, also ein sehr flaches, also ein Plattfuß, ein Senkspreizfuß, Knickfuß vielleicht noch, dann ist es für die Person quasi ultra schwierig. Die kann überhaupt, also es ist sehr, sehr schwer, da dann das Gewölbe irgendwie zu fühlen. Und das braucht dann einfach ganz, ganz viel Zeit und ganz, ganz viel Sensorik. Und das ist nicht mal eben so on the fly machbar. Und für jemanden, der halt sehr viel Spannung, also kontra, das Gegenteil, sehr viel Spannung hat, das ist einfach, also da braucht nicht noch mehr Spannung. Die Person sollte lieber üben, das Gewölbe wirklich zu entspannen. Und ich bin einfach dazu übergegangen und das sind natürlich auch ganz viele Dinge, die ich jetzt wieder aus meinem Peer-Eye-Gehirn und einfach aus dem, was wir in den letzten Folgen auch schon ganz oft thematisiert haben. Die Ferse ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich finde gerade im Yoga, Pilates, im Co-Kontext wird es einfach ganz oft also ich weiß nicht, wann ich in meiner Yoga-Karriere in Anführungsstrichen mal irgendwas zu Ferse gehört habe. Ich glaube nie. Und gerade diese Verbindung zwischen Ferse und Großzehballen, das ist im Prinzip so das, wo ich halt sage, das ist echt wichtig. Und ich fange lieber erstmal bei der Wahrnehmung der Ferse an und bei der Wahrnehmung des Mittelfußes und dann halt im Sinne von Aktivität und Passivität. Vielleicht nutze ich auch weiche Matten oder mal den Boden, dass der so ein bisschen irgendwie fühlbarer wird im Sinne von, ich lasse mein Gewölbe sinken, ich versuche den Boden quasi so hoch zu saugen und gehe dann darüber dann rein. Und und im Prinzip ist es halt wieder total wichtig, dem Fuß auch die Möglichkeit geben, sich zu organisieren, also wieder einen Raum zu geben und da nicht nur immer mit Spannung drauf zu reagieren. Und nur weil wir im Sportkontext sind, heißt es nicht, oder in einem Bewegungskontext, dass Spannung immer das Nonplusultra ist.
Ja, genau. Und ich glaube, wichtig ist auch nochmal für den Hintergrund einzuordnen, mit Padabanda, das hat ja unter anderem auch eine energetische Intention, ne? Dass ich Energie sozusagen nach oben leite. Und das ist ja was sehr Feines oder sogar Feinstoffliches.
Ja.
Und da, finde ich, sind wir wieder bei der Frage, an wen richte ich mich gerade, wen unterrichte ich? Ist die Person, ob jetzt geübt oder ungeübt, das ist ein wichtiges Thema. Aber auch in welchem Zustand kommt sie jetzt gerade in die Klasse? Ne? Ist die in einem inneren Zustand, wo die schon so feinstofflich Energie von Anfang an leiten kann? Oder braucht die erstmal genau sensorische Wahrnehmung, Entspannung im Fuß, ein paar Brücken sozusagen, um entweder irgendwann im Laufe der Stunde oder irgendwann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre so eine feinstoffliche Wahrnehmung zu bekommen und wirklich Energie zu leiten?
Ja, ich sag mal, dieser feinstoffliche Teil, der ist halt der gilt ja bei allen, also zumindest überall, wo wir ein Banda mitsetzen. Und das haben wir auch an verschiedenen Stellen, also Kehle, Becken, Füße. Da gilt es halt immer, dass es einfach eine gewisse Erfahrung an Praxis braucht und auch eine gewisse Erfahrung von Energieleitung. Und was ich glaube, so abschließend für mich, für die Füße am wichtigsten ist, zu sagen, hört auf, nur den Großzehballen, den Kleinzehballen und die Ferse oder halt dieses Zusammenziehen von dem zu adressieren, sondern geht auch in das Gegenteil, nämlich in die Entspannung. Lasst den Fuß mal sinken, spürt nur die Ferse, spürt die Verbindung über die Beinrückseite zum Knien, zu den Becken, um dann auch wirklich die Kette nach oben zu adressieren. Und dadurch gibt man im Prinzip dem Fuß überhaupt auch erst die Möglichkeit, sich in den verschiedenen Richtungen zu organisieren, weil das ist sonst wieder zu weiß oder zu schwarz gedacht und also in die jeweils eine Richtung.
Und ich finde es ganz wichtig, was du sagst, ne? Die Kette nach oben zu gehen, und letztlich geht es da ja auch wieder um ein yogisches Prinzip, Stila und Sukham, also gleichzeitig stabil und bequem sozusagen.
Ja, genau.
Eine Haltung zu finden, und wenn wir quasi die Kette einmal hochwandern und das Knie betrachten, können wir es da eigentlich auch wieder drauf übertragen. Ne? Also das ist da, das sehen wir, glaube ich, ganz häufig, so durchgedrückte Knie quasi, ne? Die so verriegelt sind sozusagen. Genau. Und da fließt weder Energie durch, noch können wir
ist dann. Ist da Beweglichkeit.
Ist da Beweglichkeit. Wir können dann nach oben den Beckenboden sozusagen auch nicht wirklich entspannen. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
Ja.
Das ist ja eher so eine Haltung, die, da hängen wir im Gelenk drin. Die ist irgendwie
vielleicht
vermeintlich bequem in dem Moment, aber sie ist fürs Gelenk auch nicht gut, sondern belastet eigentlich.
Voll. Also ich meine, gerade wenn es ums Thema Knie geht, kann ich an dieser Stelle vielleicht noch mal einmal sagen, wir haben alle eine bestimmte Körperhaltung, die sich halt aus dem zusammensetzt, wie unser Nervensystem funktioniert, wie unsere Position von Brustkorb und Becken ist. Und manchmal ist es halt leichter, die Knie durchzudrücken. Ich spreche da aus Erfahrung so, aber ich spreche auch aus der Erfahrung, das mittlerweile nicht mehr zu tun. Und zwar aus einem Inside-Out-Approach. Da wären wir wieder bei den Prinzipien. Wir lassen das von innen heraus wirken. Und das gilt halt auch hier wieder. Und die verriegelten Knie sind ja oft halt, also wenn das angeleitet wird, Also mach die Knie fest, zieh die Kniescheibe nach oben. Ganz oft haben wir zumindest im Yoga halt auch diese Vorstellung von Vorbeuge. Wir sind im Stehen, beugen uns nach vorne runter, dass die Knie halt möglichst gerade sein sollen. Aber darum geht's ja überhaupt nicht, sondern es geht ja eigentlich darum, und da bin ich jetzt wieder beim Cue der Füße, spür deine Fersen und spür jetzt über die Knie die Verbindung zu deinen Hamstrings. So, und dann wären wir quasi schon in dem Übergang zum Becken. Und dann ist es meistens wesentlich leichter zu sagen, unlock your knees, also leichte Mikrobeuge oder beug auch mal sehr doll, damit da halt auch wieder Raum und Möglichkeit entsteht. Und das ist einfach super, super wichtig. Und ich finde, das wird in dieser ganzen Yoga-Bubble verdammt nochmal so oft nicht getan. Also da auch einfach mal zu schauen, hey, was machen die Knie eigentlich? Und dann sind es durchgedrückte, festgemachte Knie und die Leute, da ist null Beweglichkeit mehr in dem Körper. Und durch das Verändern der Cues und durch das Verändern von, hey, bring eine Mikrobeuge rein, lass die Füße weich werden, spür die Ferse, also spür die hinteren Oberschenkel, gibt's halt überhaupt wieder erstmal Raum für bewegliche Stabilität. Und das wäre dann wieder Sirasuka, weil darum geht's dann beim Yoga und auch bei, lass uns das nicht nur aufs Yoga fokussieren, sondern das geht in allen Sport- beziehungsweise Bewegungsarten darum.
Genau, also vielleicht um es nochmal zusammenzufassen, dass wir uns als Anleitende bewusst sind über den Raum für Missverständnisse, auch nachvollziehbarerweise möchten, dass Kraft durch die Beine fließt. Ne? Ob wir jetzt Fitnessübungen machen, Krafttraining oder eben auch in stehenden Positionen im Yoga sind, in Tadasana. Natürlich wollen wir nicht wie so ein nasser Sack in unseren Gelenken hängen, sondern wir wollen Kraft in den Beinen spüren. Das ist ja auch was Erdendes. Ne? Ja. Wir brauchen in vielen Positionen auch eine gewisse Ansteuerung der Kniescheibe, also da eine gewisse Aktivität drin. Nur es geht darum, diesen Raum zu eröffnen, dass das missverstanden werden kann als, okay, dann verriegel ich jetzt die ganze Zeit meine Knie und bin da ganz, ganz fest. Und darauf irgendwie nochmal in unseren Worten zu achten. Und wir können das ja auch sehen. Wenn wir es sehen, dann können wir es auch nochmal ganz bewusst anleiten.
Oder auch, wenn halt im Vorfeld abgesprochen ist, dass Hands-on benutzt werden können, reicht auch manchmal einfach nur ein Tipp in die Kniekehle. Also das mache ich dann ganz oft, wenn es halt in Klassen abgesprochen ist, dass ich dann halt einfach mal kurz die Kniekehle antippe und den Leuten halt damit bewusst mache, hey, mach locker, geh da mal kurz aus deiner Anstrengung raus.
Ja, voll.
Genau.
Du arbeitest doch auch manchmal, wenn wir jetzt in so Ausfallschritten oder so zum Beispiel sind, damit mit einem Cue das Knie in den Boden zu schieben, oder? Dass die Bewegung...
Den Fuß, also ich schiebe die Ferse in den Boden und Ferse in den Boden und es geht dann eigentlich um eine ganz bewusste Kniestreckung. Also gerade wenn wir jetzt so in Kriegerpositionen sind, Krieger 2 zum Beispiel, und dann zum Beispiel das Knie strecken und in Trikonasana gehen wollen, also was den Yoga-Bereich jetzt angeht, dann ist es ganz oft, dass die Kniestreckung und die Kniebeugung keine ehrliche Kniestreckung und Beugung ist. Da könnt ihr gerne mal bei euren YogaschülerInnen drauf achten. Das passiert ganz, ganz oft auch irgendwo zwischen einem Mix aus Fuß und Becken. Aber wenn man sich wirklich mal bewusst macht, und dann sage ich immer, setz dein Gehirn in dein Knie, strecke jetzt dein Knie. Also schiebe deine Ferse in den Boden und strecke dein Knie. So, kurzen Moment da bleiben, wahrnehmen. Ich führe das auch dann mit Atmung durch. Und dann letztendlich gehe ich in der Ausatmung her und lass dir das Knie wieder ehrlich beugen. Und ich beuge auch ganz bewusst ganz oft über das Sprunggelenk hinaus, weil das etwas ist, was tagtäglich in unserem Leben ist und nichts ist, was gefährlich sein sollte und ähnliches. Also das ist ein Cue, der ist der größte Bullshit. Niemand von uns verbringt, 100% einer Yoga-Klasse oder einer Bewegungsklasse darin, sein Knie über dem Sprunggelenk zu halten, 90 Minuten lang. Das ist wenn man das mal 5-mal macht oder 10-mal, ist das absolut gar kein Problem. Und das ist sogar wichtig, weil dadurch auch wieder Pronation im Fuß passiert, Dinge in unserem Becken passieren, der Oberschenkelknochen in bestimmte Rotation kommt etc. pp. Also rein von der Biomechanik ist es total wichtig. Und da dann halt auch einfach für den Alltag, und da bin ich wieder in meinem anleitenden Kopf aus, ich möchte gerne einen Übertrag zum Alltag schaffen, weil wir sind alles Menschen, die in einem komplexen Alltag leben. Warum gehe ich zur Bewegung? Weil ich fit bleiben will in meinem Alltag. Und dann versuche ich halt auch möglichst viel alltagsbezogene Bewegungsformen, egal wohin, ob in Yoga, in Pilates oder sonst wo, einzubauen und oder auch Bewegungsliebe, Sling, Kraft, Fitness. Genau. Und ja, ich glaube, das, so kann ich das stehen lassen.
Ja, also das Knie darf lebendig sein und
ja.
Schlechtestenfalls die ganze Zeit eingerastet, das wollen wir nicht.
Nee.
Ebenso wenig, wie wir wollen, dass das Becken permanent angespannt ist sozusagen. Na, auch da entsteht vielleicht manchmal Raum für Missverständnisse, gerade wenn wir im Yoga dann auch mit Bandhas arbeiten. Bandhas sind quasi so Energieverschlüsse. Und natürlich ist eine Spannung im Beckenboden total wichtig. Ich selber würde bei mir jetzt sagen, dass ich über Jahre permanent einen einfach sehr angespannten bis hin vielleicht auch sogar verkrampften Beckenboden hatte, weil ich glaube, ich jemand bin, ich neige dann dazu, wenn jemand sagt, okay, und dann zieh den Beckenboden nach innen oben, dann habe ich das vielleicht schon gemacht und denke aber, okay, ich bin angesprochen, mach noch mehr sozusagen. Ja. Und da durfte ich wirklich auch erstmal wieder lernen, da auch locker zu lassen. Und natürlich ist das im Zusammenhang mit Zwerchfell für die Atmung ja auch total wichtig. Ich kann auch selber sagen, dass ich sowohl, um aus dem Hohlkreuz, aus der Lendenwirbelsäule rauszukommen, für mich selber so praktiziert habe, aber das auch lange so unterrichtet habe, das Schambein sozusagen zum Brustbein zu ziehen, was ich jetzt auch nicht per se erstmal verkehrt finde. Aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich übertreibe in meiner eigenen Praxis und auch in der Anleitung quasi, dass eigentlich immer eine gewisse Spannung war und eigentlich wenig Raum war für Selbstorganisation des Beckens. Also dass das quasi in so einer angenehmen Schwebeposition ist, am Ende ja wieder ins Theta und Zukam, wo es sich gut über den dann vernünftig ausgerichteten Füßen, Knien, Beinen gut ausrichten kann.
Ja, und lass uns das doch einmal ganz kurz uns visuell bildlich vorstellen. Wenn wir jetzt, ja. Ich möchte nochmal auf Schambein und Brustbein eingehen, weil das nämlich mit einer in meinen Augen beschissensten Cues ist, die wir geben können, weil sie letztendlich eine Kompensationsstrategie fördern, die viele Menschen im Kraftbereich, im Fitnessbereich, im Yoga-Bereich, im Pilates-Bereich eh schon haben. Nämlich, welche Muskulatur sitzt zwischen Schambein und Brustbein? Das ist unsere, ich nenne sie jetzt mal für alle verständlich, Sixpack-Muskulatur. Das ist die gerade Bauchmuskulatur. Diese gerade Bauchmuskulatur spiegelt aber nicht unseren Core wider. Der Core, sie ist Teil dessen, aber einen viel wichtigeren Anteil am Core haben unsere tiefen Bauchmuskeln, also die inneren Obliques, der Transversus Abdominis, der Beckenboden, auch die Po-Muskulatur, wie auch Teile vom Rücken und natürlich auch unser Rectus, also die gerade Bauchmuskulatur. Aber das ist nicht alles. Und wenn wir gerade Yoga, Pilates, Fitness etc. pp., wollen wir ja den Core, unsere Mitte, ins Zentrum setzen und dort in eine Stärkung kommen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mein Schambein zum Brustbein ziehe, habe ich die ganze Zeit meine gerade Bauchmuskulatur an, die mir erstens nicht erlaubt, umfänglich zu atmen, weil mein Brustkorb die ganze Zeit nach unten gezogen wird. Und ich kriege ja überhaupt gar keine Luft in den Brustkorb dann. Also da muss ja irgendwo ein bisschen Flexibilität und Raum da sein. Und gepaart mit dem Cue, zieh deinen Bauchnabel nach innen, ist der zweitbeschissenste Cue, den es überhaupt gibt, weil dadurch spanne ich wieder nur meinen Rectus an, also die gerade Bauchmuskulatur. Und wenn ich dann in irgendeinem Rückbildungskurs höre, dass da getrainiert, geübt wird, zieh deinen Bauchnabel nach innen, wo ich einfach nur denke, Alter, sag mal, darum geht's doch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass der Core gefunden wird, so, dass die seitliche Bauchmuskulatur gefunden wird, die Bauchmuskulatur, die zwischen den Beckenknochen sitzt, die quasi unser Becken formt, und dann gepaart mit unseren Hamstrings, die ja unser Becken hinten rückwärtig, also zwischen, also rückwärtige Oberschenkelmuskulatur stabilisieren, so. Und das ist einfach etwas, was durch dieses ganze Überdehnen im vor allen Dingen Yoga-Kontext komplett verloren geht. Und wenn mir dann jemand sagt, geh auf deine Zehenspitzen in der Vorwärtsbeuge, klapp nach unten, hab gar kein Connection mehr zu deinem hinteren Oberschenkel, lass dich einfach nur fallen. Ey, das ist, also für mich war das wirklich echt nicht cool, so. Das war, habe ich auch ganz lange gedacht, ich müsste irgendwie dahin, und es hat sich immer beschissen angefühlt. So.
Voll, voll. Und ich muss mich einmal noch mal selber korrigieren jetzt gerade, wo wir auch dabei sind, dass Worte, unsere Sprache und unser Denken dann formen.
Ja.
Schambein ist natürlich auch eigentlich kein cooler Ausdruck.
Ja, weiß ich.
Vulva-Bein,
ja.
Wie auch immer wir es nennen wollen. Aber da fängt es ja auch schon an.
Voll, absolut.
Genau. Genau, aber was du jetzt, finde ich, ja nochmal sehr gut erklärt hast, wie Becken, Core, Hamstrings, Füße, letztlich ja wie alles miteinander zusammenhängt, ne? Miteinander organisiert werden darf, um eine gute Atmung zu ermöglichen. Und was wir auch häufig sehen, ist, dass das Becken nicht irgendwie, sage ich mal, in einer angenehmen Schwebespannung ist, sondern dass vielleicht gerade im Stehen dann Menschen den Po anspannen.
Ja, boah, da wird einfach der Po zusammengekniffen, weil die Stabilität halt nicht aus dem Core kommt, weil das Becken in einer, also in einer ungünstigen Position ist und dann einfach im Stand der Schwerpunkt, der Körperschwerpunkt ja nicht gehalten werden kann. So, und wenn dann noch kommt als Cue, spann deinen Po an, dann knautschen die Leute einfach nur ihren Hintern zusammen, machen den Beckenboden hinten fest und sind einfach nur komplett verspannt.
Ja, das heißt, wir brauchen ja eigentlich auch ein gutes Miteinander von Vorder- und Rückseite,
ja,
wie die zusammenarbeiten können. Das ist ja auch dann wichtig für eine gute Ausrichtung des Beckens.
Total. Und um vielleicht jetzt auch nochmal für unsere ZuhörerInnen da so reinzugehen, ich rante da jetzt so drüber ab und sag so, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Also das ist erstmal für mich meine subjektive Meinung, wie ich mir das in den letzten Jahren erarbeitet habe. Es bleibt hier jedem und jeder einfach selbst überlassen, welche Cues als sinnvoll und nicht sinnvoll oder stimmig und nicht stimmig empfunden wurden oder einfach benutzt auch werden. Für mich ist es einfach in Bezug auf das Becken viel, viel wichtiger geworden, zum Beispiel die Fersen zu adressieren, die Sitzbeinhöcker zu adressieren, dass die einfach wahrgenommen werden, gerade in sitzenden Positionen, dass einfach auch ein Öffnen und ein Schließen der Sitzbeinhöcker wahrgenommen werden kann und um dann jetzt die Vorderseite noch mal mehr zu adressieren, die Beckenknochen vorne in den Fokus oder in die Wahrnehmung kommen, weil zwischen den Beckenknochen vorne sitzt ja letztendlich auch Muskulatur, die unseren Core formen.
Ja.
Und wenn wir die Beckenknochen zusammenziehen, statt den Po anzuspannen, ergeben wir hinten Raum und haben vorne unser Becken aufgerichtet und den Core in einer positiven Art und Weise angespannt. Und das heißt nicht, ich drücke meinen Bauch nach vorne raus, sondern es ist eigentlich eher das Gefühl von wird flacher. Weiß nicht, wie kann ich das beschreiben?
Ja, es ist ja auch so ein bisschen dieses Bild von eine Gürtelschnalle vorne zuzumachen, sozusagen, ne? Die Beckenknochen dann vorne aufeinander zuzuziehen. Und ja, es ist weder dann, ich ziehe jetzt meinen Bauch krass nach innen, aber es passiert ja schon eine gewisse Aufrichtung, wie du sagst, und dadurch passiert auch eine gewisse leichte Spannung oder Aktivität sozusagen.
Mhm. Ich kann da, also was wir jetzt machen könnten, wäre, ich könnte zum Abschluss noch eine kurze Spürübung anleiten für unsere Zuhörenden. Und dann würden wir einfach, damit alles snackable bleibt, weil wir werden wahrscheinlich beim Thema Brustkorb auch nochmal ein bisschen all das, was ihr vielleicht aus unseren Podcasts schon kennt, mit den Cues zusammenbringen. Und dann würden wir einen Teil 2 daraus machen.
Ja.
Und dann haben wir jetzt zumindest schon mal den unteren Teil vom Körper als Teil 1 und machen den oberen Teil vom Körper dann als Teil 2. Da dürft ihr euch dann drauf freuen. Und dann kriegt ihr jetzt noch eine kurze Take-Home-Anleitung, die ihr auch in jedem Unterricht direkt einfließen lassen könnt, was für mich und für viele meiner Schülerinnen einfach immer sehr gewinnbringend war, um eigentlich erstmal zu verstehen, wie funktioniert mein Core und wie funktioniert Bauchmuskulatur und wo steckt die eigentlich überall in unserem Körper. Und zwar, ich leite das immer total gerne im Liegen an, und wenn du dich einmal hinlegst und deine Füße anstellst und dann deine Hände an deine Beckenknochen vorne legst, dann kannst du mit deinen Händen quasi so ein bisschen reinfallen nach innen in die Beckenknochen, also zur Körpermitte hin. Und dann liegst du im Prinzip auf, also unter dir liegen dann unsere tiefen Bauchmuskeln. So, wenn du jetzt mit deinen Fingern einmal quasi in deine Haut so ein bisschen reindrückst, in die Muskulatur, dann hast du eine sensorische Referenz, die du dir selber gibst, und dann kannst du einmal versuchen, mit deiner ganz tiefen Bauchmuskulatur gegen deine Finger zu drücken. Und ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen oder bei einigen von euch jetzt passiert, dass sich der ganze Bauch nach vorne schiebt. Und da hilft einfach das Bild von, es dürfte sich jetzt ein Hügel unter deinen rechten Fingern auftürmen, ein Hügel unter deinen linken Fingern auftürmen. Und dazwischen wird's eigentlich flach. Also hast du ein Tal, flach und wieder Tal. Und das ist letztendlich das, was dieses Gürtelschnalle zuziehen, von dem Chrissy eben gesprochen hat, eigentlich sehr gut formt. So, dann gibt es ja noch unsere seitliche Bauchmuskulatur, und da ist es einfach wichtig, auch zu wissen, dass die auch teilweise noch Richtung Rücken geht. Und wenn du dir deine Finger jetzt einmal in deine Taille oberhalb deiner quasi seitlichen Beckenknochen piekst, dann kannst du einmal versuchen, deine Finger seitlich rauszuschieben. Und dann dürftest du merken, dass du im Gesamten flacher und breiter wirst. Ich vergleiche das immer mit Bernd das Brot. Keine Ahnung, ist ein Bild, das ich in meinem Kopf habe. So, dann spannt sich automatisch aber auch diese tiefe Bauchmuskulatur an, die wir jetzt eben getastet haben von der Vorderseite. Und dann hast du im Prinzip einmal deine seitliche Bauchmuskulatur und deine, ich sag mal, vordere tiefe Bauchmuskulatur. Und das Gleiche können wir auch noch mal Richtung Rücken machen, dass man quasi die Taille noch mal so ein bisschen weiter wandert, nicht direkt an der Wirbelsäule, aber so, ich sag mal, wenn man seine Hand einmal in seine Taille packt, da, wo dann der Daumen so landet, in dem Bereich. Also wenn man seine Hand mit der, die Taille mit der Hand umschließt, dann landet ja meistens ein so Finger hinten so ein bisschen mehr Richtung Rücken, und da kannst du dich auch nochmal wieder rausdrücken. Und das ist letztendlich die wichtigste Core-Muskulatur. Und das hilft einfach als super gute Übung zu Beginn einer Fitnessklasse, einer Pilatesklasse, einer Yogaklasse, um den SchülerInnen einfach klar zu machen, hey, deine Körpermitte ist das, und es ist nicht die gerade Bauchmuskulatur.
Voll, voll. Danke, Lena, für diesen praktischen Tipp nochmal zum Ende unserer heutigen Folge.
Gerne.
Wir machen hier einen Cut, sind wie immer gespannt auf euer Feedback.
Yes.
Und nehmen euch beim nächsten Mal noch den oberen Teil des Körpers mit in unsere Gedanken dazu.
Absolut. Ja, lasst es uns wissen, haut rein, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.